die eschatologische Vollendung in ihrer theologischen und existenziellen Relevanz. Das Ziel der göttlichen Weltregierung ist eschatologisch ausgerichtet. Sie ist einer Brücke vergleichbar, die sich vom Ufer der Zeitlichkeit hinüber zur Ewigkeit wölbt. Mit einem Standbein steht sie schon am Ziel des Weges. Dass sich alle Schwierigkeiten und Leiden dieser Welt einmal in einen harmonischen Preisgesang des Allerhöchsten auflösen werden, erscheint vielen aber als Projektion, als Flucht vor der harten Wirklichkeit in den Wolkenkuckucksheim. Aus biblischer Sicht und von christlicher Existenz her ist es aber unabdingbar, Zitat, den Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische zu richten, Kolosser 3,2. Die Bestimmung des Menschen vollendet sich erst im Jenseits, 1 Korinther 15,19. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Durch die Ausrichtung auf die Vollendung bei Gott wird, wenngleich nur umrisshaft und wie durch einen Schleier verhüllt, der Blick auf ein Ganzes gewährt. Die bisherigen Ausführungen haben die große Bedeutung der Eschatologie für das Theodizee-Problem und die Vorsehungslehre überhaupt schon in Erscheinung treten lassen. Eschatologie, ta eschata vom Griechischen, meint die letzten Dinge im Leben eines Menschen und überhaupt der ganzen Menschheitsgeschichte, Himmel, Hölle, Gericht. Die Zulassung von so viel Welt auf dieser Welt durch Gott kann theologisch nur dann ernsthaft vertreten werden, wenn es um die Seinsweise in der Ewigkeit geht, die auf dem Spiel steht. Bei vielen Leidenssituationen kann nur mehr im Blick auf eine Kompensation in einer das Diesseits übersteigenden Seinsweise des Menschen ein Sinn festgehalten werden, den wir freilich jetzt noch nicht erkennen können. Letztlich lässt sich nur im Ausgleich und im Ausblick darauf im Eschaton vieles auf dieser Welt überhaupt ertragen. Gott selbst hat sich den Sieg über Leid und Tod in der Endzeit reserviert, in einer endgültigen und definitiven Vernichtung dieser Wirklichkeiten. Das lesen wir im 1. Korintherbrief und der Apokalypse. Dort heißt es wörtlich, dass auch der Tod vernichtet wird. Solange dies noch nicht erfolgt ist, gilt, so Augustinus, dass der Pilgerstaat des Königs Christus mit jenem Satans und seines Anhangs in dieser Erdenzeit verwoben ist und es ist nicht möglich, diese jetzt schon zu trennen. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen vertagt die Antwort ausdrücklich auf die Zeit der Ernte. Ein Lied kann man erst dann ganz verstehen, wenn es verklungen ist. Endgültige Antworten sind darum verfrüht. Erst in den Feuern des Gerichtstages wird das Dunkel des Bösen hell. Es kann deshalb keine Lösung geben, die uns jetzt schon zur Einsicht vorliegen würde. Der Glaube hält trotz aller Anfechtung fest, dass es diese Antwort gibt. Das geschlachtete Lamm, der geopferte Gottmensch, wird im Endgericht die Siegel des verschlossenen Buches der Vorsehung öffnen, Apokalypse 5. Während das Schicksal ewig stumm bleibt, wird der vorsehende Gott im Gericht Antwort geben. Was in der Zeitlichkeit nicht verstanden werden konnte, ja, was Gott als ungerecht und machtlos erscheinen ließ, wird bloßgelegt werden. Durch die Enthüllung der Wahrheit zu Guardini nimmt er sein Recht. Seine Heiligkeit und Gerechtigkeit verlangen die restlose Offenlegung der Geschichte. Am Tag der göttlichen Gerechtigkeit wird der Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Übeltäter, die entsprechend ihren Taten den angemessenen Lohn erhalten, hervortreten. Die Opfer ungerechter Gewalt werden aufstehen und ihr Recht erlangen. Alle Disharmonien der Geschichte werden sich lösen. Die Vorsehung, die uns oft so rätselhaft in diesem Leben vorkommt, wird ihre Wege offenlegen und rechtfertigen. Wir werden sehen, wo und wie sie am Werk war und wie wir uns auf sie eingelassen oder uns verweigert haben. Ihr Triumph wird vollständig sein. Alles Suchen nach dem Reich Gottes kommt im Geschenk der himmlischen Herrlichkeit an sein Ziel. Wer an eine Vorsehung bei Gott glaubt, weiß in den Charakter des Vorläufigen, welcher der irdischen Wirklichkeit anhaftet und wird sich deshalb ihr nicht ganz ausliefern. Die Lebenshaltung des glaubenden Menschen ist auf die Vollendung bei Gott ausgerichtet und davon jetzt schon betroffen. Daraus resultiert eine gewisse Gelassenheit des Glaubenden, weil er von dieser Welt nicht Letztgültiges erwartet. Unser Erdendasein ist im Vergleich zur Ewigkeit nur eine kurze Zeit. Hier ist in der Tat die Disproportion zu betonen zwischen den Leiden dieser Zeit und der ewigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll, so der Apostel Paulus im Römerbrief. Der Ausblick auf die Eschata kann zu einer billigen Vertröstung und Trägheit führen, die zu Recht kritisiert wird. Er kann aber auch Kräfte freisetzen. Das Beispiel des heiligen Cotolengo, der in Turin eine Oase der Fröhlichkeit und des Vertrauens für die Ärmsten der Armen schuf, zeigt dies. Nicht einmal die Angst vor dem Tod ist an eine Grenze. So nahmen sich schon in der Antike die Christen der von den eigenen Angehörigen im Stich gelassenen Pestkranken an im Bewusstsein, dass sie auch bei einer möglichen Ansteckung ihres Lohnes bei Gott nicht verlustig gehen würden. Das Bemühen des Christen für eine bessere Welt ist motiviert von einer Vision einer Schöpfung, in der es keine Tränen und kein Leid mehr gibt. Aus dieser Perspektive zeigt sich, so Nietzsche, dass die Hoffnung auf Letztes Hoffnung aus Vorletztes einschließt. Die Antwort des Vaters, des himmlischen Vaters in Katharinas Gespräch von Gottes Vorsehung, gemeint ist Katharina von Siena, auf die bohrende Frage nach dem Warum des Todes des Gerechten, der im Unglücksfall zum Opfer fällt, enthält wertvolle Gedanken. Sie wendet die Frage ins Existenzielle, nach der Bereitschaft des Einzelnen zu gläubigem Vertrauen. Oh, wie ungereimt erscheinen solche Dinge einem Auge, dem das Licht des heiligen Glaubens fehlt. Nicht aber dem Gläubigen, denn der hat liebend in den großen Dingen meine Vorsehung erspürt und gekostet, und so hat er begriffen und hält fest, dass alles, was ich tue, aus Vorsehung geschieht und einzig um dem Menschen sein Heil zu verschaffen. Deshalb bringt er allen Dingen Ehrfurcht entgegen und nimmt kein Ärgernis an meinen Werken, sondern er durchsteht alles in wahrer Geduld. Und so ist es. Meine Vorsehung wird keinem Geschöpf je entzogen, denn alle Dinge gründen in mir. Wenn überhaupt, dann kann nur, Zitat, im Licht des heiligen Glaubens, Zitat Ende, tragische Unglückssituationen erhellen. Dieses Licht leuchtet alles von der Perspektive der Ewigkeit her aus. Um das verstehen zu können, muss man die Vorsehung schon erspürt und gekostet haben. Als Voraussetzung dafür wird Ehrfurcht allen Dingen gegenüber bei Katharina genannt. Nur dem Ehrfürchtigen öffnet sie ein Verständnis für die Wege der göttlichen Vorsehung. Als tiefsten und eigentlichsten Grund des Murrens über die Vorsehung gibt der himmlische Vater an, weil sie nicht auf mich, sondern auf sich selbst hoffen. Von Eigensucht, verfehltem Selbstvertrauen und Wissensdünkel geblendet, hält der Mensch sich nicht an Gott, seinem Führer und Weg. Umgekehrt erfreut sich jener der Liebe Gottes, der in allem die Sorge um sich selbst verliert, nicht bloß betreffs der weltlichen Güter, sondern auch der eigenen Person. Weil die Seele alles ließ, hat sie alles gefunden. Soweit diese Stellen bei Katharina von Siena in ihrem Klassiker Gespräch von Gottes Vorsehung.